Ja, wie abhängig Deutschland von russischer Erdgaslieferung ist, das zeigt sich in diesen Tagen. 50% des deutschlandweit gebrauchten Erdgases kommt aus russischen Gasvorkommen. Und ein Drittel unseres Öls kommt ebenfalls aus Russland. Und wir müssen drüber nachdenken, ohne die russischen Energielieferungen auszukommen. Sei es, weil Putin einen Lieferstopp verhängt, sei es, weil wir uns aus politischen Gründen für ein Nein entscheiden. Wie aber geht es dann mit der deutschen Wirtschaft weiter? Wie mit dem Geld in jedem Haushalt? Können wir überhaupt auskommen ohne russisches Gas? Die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, die auch in der Corona-Krise übrigens wissenschaftliche Positionen für politische Entscheidungen veröffentlicht hat, sagt ja. Sie ist gestern mit einer Ad-hoc-Stellungnahme zur Energieunabhängigkeit an die Öffentlichkeit gegangen und ich möchte die Bedingungen dafür jetzt mit dem Vizepräsidenten der Leopoldina besprechen. Er ist auch Mitautor der Veröffentlichung, Professor Robert Schlögl. Herzlich willkommen erstmal. Schönen guten Tag.
Schönen guten Nachmittag.
Herr Schlögl, erstmal so für die Grundlagen. Wofür wird das russische Erdgas in Deutschland eigentlich vor allem gebraucht?
Ja, es hat drei Anwendungsgebiete. Das eine ist für Stromerzeugung und hierbei insbesondere zum Ausgleich der Schwankungen der erneuerbaren Energien. Das ist aber ein kleinerer Teil. Und zwei große Teile werden für die Wärmeversorgung gebraucht und etwa zu gleichen Teilen für Häuserheizen und für die industrielle Wärmeversorgung.
Wärme, das heißt, wir haben es im Moment noch kalt, das Problem drängt. Wie könnte denn nun das russische Erdgas ersetzt werden?
Da muss man jetzt eben stark unterscheiden. Leicht geht das eigentlich oder relativ leicht geht es in der Stromerzeugung, weil wir auf der einen Seite über Importe und auf der anderen Seite über die Möglichkeit, unsere Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen, eine schnelle Option haben. Beides ist nicht wünschenswert. Wünschenswert ist natürlich der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien. Das wird ja auch von allen gefordert. Das ist auch richtig. Nicht ersetzbar ist aber durch die erneuerbaren Energien der Ausgleich der Schwankungen. Und deswegen muss man sich da einen Mix von Methoden überlegen. Sehr viel schwieriger ist das allerdings bei der Wärmeanwendung und insbesondere auch im Hausheizen, weil natürlich da Millionen von Leuten betroffen sind und man denen nicht zumuten kann, auf die Schnelle irgendetwas Technisches zu verändern. Wir werden also immer Gas brauchen für die nächsten Jahre und das kann man im Wesentlichen nur durch Importe ermöglichen.
Also Importe, wir werden wahrscheinlich auch nicht umhin kommen, das eine oder andere Kohlekraftwerk mal nochmal weiterzulaufen zu lassen. Aber welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang, meinen Sie, die Speicherung von Erdgas? Also wie sind die deutschen Speicher überhaupt gefüllt und können wir uns irgendwie auf den nächsten Winter vorbereiten?
Ja, das ist so. Die Speicherstände schwanken zurzeit sehr stark. Das ist ja auch kein Wunder. Sie sind im Augenblick nicht so ganz gefüllt. Wir sind aber auch am Ende des Winters. Also ich schätze mal, im Augenblick sind es so zwischen 25% und 30%, wie die Speicher gefüllt sind. Das ist eigentlich nicht beängstigend. Und wenn wir die Speicher natürlich voll füllen, dann kommen wir etwa 3 Monate in einer mäßigen Winterzeit durch. Das wird natürlich ganz anders. Wenn es einen sehr strengen Winter gibt, dann wird das schwierig. Ich darf Sie aber beruhigen, es gibt gesetzliche Grundlagen, die sagen, wenn es zu einer Verknappung kommt, dann werden die Hausheizungen müssen bevorzugt werden vor der Belieferung der Industrie.
Also gut, für die Wirtschaft klingt das jetzt wahrscheinlich nicht gut, aber wir müssen uns keine allzu großen Sorgen erstmal machen. Aber trotz alledem, die Rufe werden ja immer laut danach zu sagen, hallo, jetzt haben wir mit dem Atomausstieg und dem Ausstieg aus der Kohle, haben wir uns natürlich jetzt ein prima Ei gelegt. Erdgas ist natürlich auch ein endlicher Brennstoff, auch fossil. Welche Möglichkeiten muss die Politik jetzt nutzen oder hätte die Politik beim Ersetzen, also bei der Substitution russischer Gaslieferungen, auch nachhaltige Lösungen, klimafreundliche, jetzt auf den Weg zu bringen?
Also man muss mehrere Dinge tun. Man muss insbesondere überlegen, dass das gesamte nachhaltige Energiesystem am Ende mit Wasserstoff oder seinen Derivaten betrieben wird. Und das ist wesentlich mehr, was da zu importieren ist, als wir heute von Erdgas aus der ganzen Welt importieren. Damit das möglich ist, wird es einen nachhaltigen Energieweltmarkt geben, der mit Wasserstoff und ähnlichen Gasen funktionieren wird. Und deswegen brauchen wir als erstes eine hinreichende Infrastruktur, damit wir an diesem Weltmarkt teilnehmen können. Das ist das Dringendste, was man jetzt tun muss. Und das kann man zunächst für Erdgas nutzen und das ist dann Wasserstoff-ready, wie der Fachbegriff heißt. Und später wird das Erdgas Stück für Stück durch Wasserstoff und seine Derivate ersetzt. Ich warne allerdings davor zu glauben, dass das auf einen Schlag geht. Das ist, weil es so viel Gas ist, ist das ein Prozess, der sich vielleicht über 10 bis 15 Jahre hinziehen wird.
Und kann man das alleine machen oder muss man da die EU mitbedenken? Ich fürchte,
nein, ja. Das ist immer ein europäischer Gedanke. Ja. Es ist absolut, es ist echt kontraproduktiv, in dieser Phase irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, die nicht mit Europa abgestimmt sind und die nicht europäisch kompatibel sind. Aber da sind die europäischen Gesetze, die uns an vielen Stellen ohnehin vorschreiben, das gemeinsam europäisch zu machen, eine gute Garantie dafür.
Hm. Nun sagt man sich, okay, wir sind auf politische Entscheidungen angewiesen, auf Leute, die so mitdenken oder nach vorne denken wie Sie. Was könnten wir denn jetzt als Einzelne tun, ohne jetzt immer nur zu sagen, okay, wir ziehen schon mal den Kopf ein vor der Abrechnung der Energiekosten?
Also ich fürchte, das mit dem Kopf einziehen, das müssen wir alle tun. Das wird zu uns kommen, da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Was man aber wirklich tun kann und wobei echt ein Hebel ist, ist für die Privathaushalte so viel wie möglich Heizenergie zu sparen. Das ist ein echter Faktor, weil es ist ein signifikanter Anteil des gesamten deutschen Energiesystems, das in der Hausheizung verbrannt wird. Und da kann man schon etwas tun, wenn man 10% einspart, wäre das ein wesentlicher Beitrag zur Energiestabilisierung. Mhm. Also das wäre gut, spart Geld auf der einen Seite, spart CO2-Emissionen und stabilisiert unser Energiesystem. Das können wir wirklich selber tun.
Ja. Wie geht es jetzt weiter? Wie ist die Leopoldina, wenn Sie mit Ihren Erkenntnissen in die politischen Entscheidungen, sind Sie da eingebunden? Was können Sie
jetzt
tun?
Nein, wir sind nicht eingebunden. Mhm. Wir beraten die Politik. Das heißt, wir zeigen mit unseren Stellungnahmen die Größe des Problems und den Optionsraum auf. Das darf nicht missverstanden werden. Wir geben keine Empfehlungen, was die Politik tun soll. Denn die Politik muss ja viele andere Dinge als naturwissenschaftliche Fakten berücksichtigen. Zum Beispiel eben auch die Partizipation und Akzeptanz der Bevölkerung, Wirtschaftszusammenhänge und internationale Politik und so weiter. Aber wir können eben als Leopoldina wenigstens die Fakten, die man benennen kann, darstellen und Optionen aufzeigen, in welchen Entscheidungsräumen man wann was entscheiden muss. Und das haben wir zum Beispiel auch mit dieser Stellungnahme getan.
Und die Stellungnahme beruhigt ja zumindest für den ersten Moment und zeigt ein paar Dinge, die in die Zukunft weisen, mit auf. Professor Robert Schlögel, Vizepräsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Dort gibt es die Frage, beziehungsweise sie hat sich mit der Frage beschäftigt, wie autark können wir sein ohne russische Brennstoffe? Herr Schlögel, haben Sie recht, herzlichen Dank für diese Erläuterung.
Gerne.